Shalom Veselam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jüdische Studien heute. Mein Name ist Dorothee Sommer und ich bin zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg. Heute unterhalte ich mich mit Philipp Jomler, der wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Rabbinerin Frau Professor Birgit Klein am Lehrstuhl Geschichte des jüdischen Volkes ist. Herr Jomler war bereits 2004 hier und hat seinen Master gemacht und nach mehreren Jahren in der Denkmalpflege und in der freien Wirtschaft kehrte er wieder zurück zu uns zur Hochschule für das Provenienzprojekt. Hallo Philipp.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Wir hatten das schon sehr lange vor, da das Provenienzprojekt das erste der Projekte war, das mir greifbar schien, mit dem ich was anfangen konnte, das ich für sinnvoll erachtet habe, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten. Und Philipp, du forschst ja auch schon sehr lange an diesem Thema. Wie lange ist das jetzt? Oder anders, wie hat es angefangen und warum? Vielleicht kann man es so besser beantworten.
Okay, ja, also es hatte angefangen 2019, das Projekt. Die Idee war schon früher gereift im Kopf unserer Bibliotheksleiterin Angelika Stabenow. Das war 2018 und sie hatte eben gehört, dass es Fördermöglichkeiten gibt seitens des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, um Projekte zur Provenienzforschung unterstützt zu bekommen. Und sie hat den Antrag oder das gefördert, dass wir den Antrag stellen konnten. Und ich hatte die Möglichkeit, dann hier einzusteigen.
Also vielleicht noch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir reden von Büchern. Also wir reden nicht von Rückgabe von Kunst, sondern es geht durchwegs um Bücher. Wie kommt denn die Hochschule überhaupt an diese Bücher, zu deren Herkunft dann geforscht wird?
Die Hochschule wurde ja 1979 gegründet als wissenschaftliche Einrichtung, also für Forschung und Lehre. Und dazu braucht man natürlich auch viel Material, eben auch Bücher. Viele der Bücher, also auch Standardliteratur, stammt aus der Zeit vor 1945. Und da wir eben eine Einrichtung für jüdische Studien sind, ist es auch naheliegend, dass eben Bereiche aus dem jüdischen Milieu sozusagen oder Bücher aus dem jüdischen Milieu auch Raubgut darstellen. Und das hat dann auch Angelika Stabenow festgestellt und wie viele andere auch. Die Bücher stehen ja hier rum und jeder kann sie nutzen. Und es war ja auch bekannt, dass in vielen Büchern sich Stempel und andere Besitzvermerke befinden. Und so war klar, dass man auch mit diesem Projekt was erreichen kann. Ja, die Hochschule kam an diese Bücher durch verschiedene Arten, eben zum einen über Schenkungen oder auch durch antiquarische Ankäufe, weil es war einfach notwendig, sich so einen Grundstock aufzubauen hier, um die Studierenden und auch das Lehrpersonal mit guter Literatur auszustatten. Und da musste man natürlich auch auf alte Bestände zugreifen, die über alle möglichen Wege hier reinkamen. Und dabei war eben auch immer Raubgut mit dabei.
Wenn du sagst Schenkungen, heißt das, dass diejenigen, die die Schenkungen oder diejenigen, die die Bücher geschenkt haben, die wussten gar nicht, woher die kommen?
Teils, teils. Zum Beispiel hat die Hochschule einige Schenkungen von jüdischen Gemeinden bekommen, die Altbestände abgeben wollten und also Vorkriegsliteratur. Ich weiß nicht, ob den meisten Gemeinden bewusst war, wo das Material herkommt. Wir haben jetzt im Laufe der Forschung eben auch rekonstruiert, dass viele Gemeinden nach 1945 über die Alliierten und über andere jüdische Organisationen auch Bücher, die von den Nazis geraubt worden waren und danach geborgen worden waren, zurückerhalten haben. Also es heißt zurückerhalten in Anführungszeichen. Ja. Man hatte gesehen, es ist Raubgut aus jüdischem Besitz, dann, weil man dachte, man findet sowieso nicht mehr die Nachkommen oder die Nachfolgeinstitutionen bestehen nicht mehr, dann gibt man es an die in der Nähe befindlichen jüdischen Gemeinden zurück. Die haben das dann bekommen und es wurde bestimmt auch genutzt, das Material. Aber irgendwann dann in den 70er, 80er Jahren war das dann das meiste veraltet und dann haben einige Gemeinden entschieden, das der Hochschule zu übergeben. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt auch Nachlässe von Rabbinern, die auch nach dem Krieg oder in den 70er, 80er Jahren, wann auch immer, ihren Privatbestand an Büchern aufgebaut haben und da natürlich auch auf Bücher zurückgegriffen haben, die womöglich geraubt wurden, weil sie die selbst im Antiquariat oder wo auch immer erworben haben.
Und deine Projekte, die bauen aufeinander auf. Zuerst ging es um den Nachlass von Davidowitsch. dann um die Erforschung der Erben des Nachlasses, also teils Institutionen, teils dann Privatpersonen. Wer war Davidowitsch und von welchen Büchern reden wir?
Davidowitsch war ein Rabbiner, also nach dem Krieg vor allem. Geboren wurde er 1912 in der Karpato-Ukraine und hatte das Ziel, eben Rabbiner zu werden, war an mehreren Lehrstätten, um sich ausbilden zu lassen, und wurde dann nach Auschwitz interniert, hatte überlebt, seine Frau auch. Und nach der Befreiung des Lagers hat er sich mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in der Tschechoslowakei niedergelassen. Er wurde dann in der Zeit Rabbiner und hat mehrere Gemeinden rund um Prag betreut und hatte Zugriff auf die Massen an Büchern, die 1945 auch dort im damaligen Protektorat Böhmen und Mähren geraubt und auch zusammengerafft worden waren. Die wurden danach geborgen und der jüdischen Gemeinde beziehungsweise dem jüdischen Museum in Prag übereignet. Das war dann ziemlich überfordert mit diesen Mengen an Büchern. Und alle Gemeindemitglieder hatten eben die Möglichkeit, Bücher aus diesen Beständen zu nehmen. Es waren nicht mehr viele, die überlebt hatten. Und Davidowitsch war einer von denen. Und da er sowieso Gemeinden betreut hatte, nehme ich an, dass er auch das Material nicht nur für sich genommen hat, sondern auch, um die Gemeinden damit auszustatten. Also es sind auch ganz viele Gesangbücher zum Beispiel dabei. Und dann hat er eben diese Bücher an sich genommen. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie alle von ihm kamen. Sein Mentor war der Oberrabbiner, der Prager Oberrabbiner Dr. Gustav Siecher. Er starb 1960 und er hatte auch eine große Sammlung in Tschechien sich zusammen aufgebaut. Aus dem ehemaligen Raubgut sozusagen. Und nach seinem Tod hat die Witwe Davidowitsch diese Bibliothek vermacht. So, und Davidowitsch selbst ist dann in den 60er Jahren ausgereist in die Bundesrepublik. Das war eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Ich glaube, das geht jetzt zu weit, da das alles zu berichten. Jedenfalls wurde er 62 dann Landesrabbiner von Westfalen. Und hat diese ganzen Bücher, und es waren ungefähr 5.000-6.000, mitgenommen in die BRD. Dann war er eben als Rabbiner tätig in Westdeutschland und hat von dort auch nochmal Bücher bekommen oder sich auch irgendwie in seinen Besitz oder sich angeeignet, die wiederum aus wahrscheinlich den Gemeinden in Westfalen und im Rheinland stammten, die auch nach 1945 von den Briten oder wem auch immer geborgenes Raubgut erhalten haben. Also wir sehen das an den Besitzvermerken oder an den Provenienzhinweisen, welche Namen da stehen. Da sind eben viele Personen, die auch um den Bereich Dortmunds zum Beispiel gelebt hatten und verfolgt und enteignet wurden, die tauchen in unseren Büchern auf. Ich denke, er hat es sich auch wirklich, ihm war das auch bewusst. Er hat sich auch selbst mit Familiengeschichten auseinandergesetzt. Also es gibt auch so ein Buch mit mehreren Namen drin. Da habe ich jetzt kürzlich im Archiv auch gesehen, dass er mit einigen Standesämtern in den 70er Jahren korrespondiert hat und versucht hat, die Nachkommen ausfindig zu machen von den Personen, die da in diesem Buch stehen. Also er hatte selbst Interesse dran und er kannte mit Sicherheit auch viele der ehemaligen Besitzerinnen und Besitzern, weil aufgrund der Thematik der Bücher stammten alle aus dieser Blase sozusagen, Rabbiner, Lehrerin, Lehrer in Prag, Akademikerin und so weiter. Da kannte jeder jeden. Und ich denke, er hat auch die meisten gekannt, von denen er auch die Bücher besessen hatte. Es war natürlich zu seiner Zeit schwer möglich, auch ist es nicht, also nicht so einfach wie heute, die Nachkommen ausfindig zu machen. Und ich weiß nicht, ob er da auch irgendwelche Bestrebungen hatte. Vielleicht finden wir da mal Hinweise darauf. Und er hatte mal korrespondiert mit der Hochschule, das war 1986, da gibt es einen Schriftwechsel, der hatte eben gesagt, wörtlich oder geschrieben, ich möchte meine Bibliothek liquidieren, ob die Hochschule denn Interesse hätte. Es kam aber nicht zu einem Bücheraustausch, es wäre irgendwie zu kompliziert gewesen, ich weiß nicht, an welcher Seite es dann gehapert hat. Von der Hochschulseite hätte man erwartet, dass er eine Liste anfertigt von diesen ganzen Büchern. Ich glaube, da war er auch nicht mehr imstande oder auch nicht gewillt, das zu machen und deswegen kam es nicht dazu. Als er dann 2 Jahre später gestorben ist, hat seine Witwe der Hochschule die Bücher zum Kauf angeboten. Die Hochschule hat dann bei der DFG, also bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die Finanzierung beantragt. Die wurde auch bewilligt, nachdem man etwas diskutieren musste. Es waren auch viele Dubletten dabei. 1988 konnte dann die Bibliothek angeschafft werden und das war wirklich, das ist heute eigentlich der Grundstock der Bibliothek und war, ist die, immer noch die wichtigste Sammlung, die wir hier haben.
Dubletten ist ja relativ, weil letztendlich kommen die ja aus verschiedenen Quellen. Also wenn ich jetzt dann Provenienzforschung betreibe und ich habe das gleiche Werk von Heinrich Heine zweimal, dann kommt es aber einmal von dem Besitzer und einmal von der Besitzerin.
Genau, das kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel man das sieht. Wenn man das jetzt aus rein bibliothekarischer Sicht sieht, ist eine Dublette eben eine Dublette, die man nicht unbedingt als Dublette behalten muss. Viele haben ja auch Platzmangel. Aus der Sicht der Provenienzforschung oder aus überhaupt aus der Objektforschung ist es natürlich, sind das zwei unterschiedliche Objekte, die ihre eigene Geschichte haben und auch ihre eigene Daseinsberechtigung. Also wir haben das natürlich jetzt auch gecheckt und werden auch von diesen, aus diesem Material auch überhaupt nichts mehr aussondern.
Und wenn die aus den unterschiedlichen Haushalten kamen, was war denn da die Hauptsprache?
Wir haben hauptsächlich deutsche Literatur. Wenn es aber dann um, ja, um religiöse Texte geht, ist es dann natürlich meistens Hebräisch, wenig Jiddisches auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie repräsentativ das Ganze ist. Also die aus diesen geborgenen Büchern, aus denen er sich dann bedient hatte, hat er ja auch nur das rausgezogen, was ihn interessiert hatte.
Ja, klar.
Und insofern, so Sammlungen durchlaufen ja auch immer mehrere Selektionen. Ja. Wir haben zum Glück aus seiner am Anfang schon aus seiner Sammlung wenig selektiert oder ausgesondert, später dann doch schon. Und ja, so, das passiert leider im Laufe der Geschichte. Und jeder hat natürlich seine anderen Interessen und am Ende kommt irgendwie was dabei raus und dann muss man den ganzen Weg wieder zurückverfolgen und rekonstruieren, wie vielleicht mal die Ursprungssammlung aussah. Aber da gab es natürlich keine Ursprungssammlung, weil die ganzen Bücher aus verschiedenen Institutionen stammten oder von verschiedenen Privatpersonen.
Und Anfang des Jahres kam nun die, du nennst Sammlung Theresienstadt dazu. Kannst du darüber uns ein bisschen was erzählen?
Ja, gerne. Das war im Jahr 2004. Da hatte die jüdische Gemeinde in Frankfurt eine Anfrage gestellt an die Hochschule. Sie hätte eben auch ein Altbestand an Büchern und würde deren gern loswerden. Man hat auch keinen Platz mehr gehabt. Die damalige Interimsbibliotheksleiterin Margareta Bogmann hatte dann entschieden, den Bestand zu nehmen. Und er wurde dann nach Heidelberg gebracht. Es war schon klar von vornherein, dass die Bücher eigentlich hier nicht so richtig am Platz sind. Es war hauptsächlich Belletristik und zwar einige jüdische Autorinnen und Autoren, aber ansonsten, also es sind Bücher, die man auch sonst vielleicht in anderen Bibliotheken bekommt. Zudem waren die Bücher alle in einem ganz schlechten Zustand. So, dann seit der Zeit, also seit ungefähr 20 Jahren, stehen die Bücher im Keller und wurden nicht bearbeitet. Und jetzt erst vor einigen Monaten dann oder vielleicht vor ein, zwei Jahren, haben wir im Zuge der Provenienzforschung, die wir betreiben, uns diesen Bestand einfach nochmal angeguckt und ich hatte ein paar Bücher rausgezogen und gemerkt, hoppla, das sind ja fast identische Provenienzen drin, wie in diesem Davidowitsch-Nachlass, wo wir eben auch, bei Davidowitsch haben wir ja auch Bücher von Insassinnen und Insassen aus Theresienstadt oder auch Bücher von liquidierten jüdischen Einrichtungen aus dem Deutschen Reich und so weiter. Und hier jetzt bei dieser Sammlung, zumindest haben sich Stichproben ergeben, finden wir viele Eigentümerinnen und Eigentümer, die auch in Theresienstadt interniert waren. Und daher kam die Vermutung auf, dass es sich dabei um einen Teil dieser Ghetto-Bücherei handelt. So ganz genau ist es noch nicht klar. Also es gab ja auch in Theresienstadt so eine Art Wanderbücherei. Da wurden aus der Ghetto-Bücherei oder organisiert von der Ghetto-Bücherei wurden Kisten gepackt. Und jede Baracke hat eine Kiste bekommen mit, ich weiß gar nicht mehr genau, 10 oder 30 Büchern oder 50. Und in einem gewissen Turnus wurde diese Kiste dann immer weitergegeben an die nächste Baracke. Und da verschleißen die Bücher natürlich ziemlich. Ja. Und das könnte vielleicht das die Erklärung dafür sein, dass diese Bücher eben in so einem ganz schlechten Zustand sind. Also es sind hauptsächlich sehr viele Romane, vielleicht jetzt so ganz so geschätzt 80%. Dann noch ein großer Stapel mit Noten. Das ist eigentlich auch ganz interessant, weil vor kurzem habe ich zufällig ein Dokument entdeckt, in dem aus Theresienstadt, da gab es eine Dienstbesprechung in der Bibliothek in Theresienstadt und man hat sich überlegt, man sollte doch aus Prag Noten anfordern, damit man in Theresienstadt mehr Musik machen kann. Das wurde immer Musik gemacht im Lager. Aber das ist eben ein Beweis dafür, dass man aus diesen geraubten Buchbeständen, die auch in der Treuhandstelle Prag gelagert waren, und da waren aus den Privathaushalten, da waren natürlich auch viele Noten dabei, dass man da was ordert, um das nach Theresienstadt schaffen zu lassen. Und was auch interessant ist, es ist mir früher auch nie bewusst gewesen, dass im Lager natürlich alles gelesen wurde, was längst im Deutschen Reich oder im Protektorat verboten war.
Ja, also das ist spannend, weil dann aber wahrscheinlich auch nochmal andere Bücher dazu kamen, die gar nicht mehr aus den Haushalten selbst kamen, die woanders aussortiert wurden. Was ich auch faszinierend fand, also der Philipp hat mich mit ins Archiv genommen, damit ich mir die Bücher mal anschauen konnte. Und ich behaupte von mir, dass ich schon sehr viel lese und noch viel mehr gelesen habe und stand vor diesen Bücherregalen mit nur ganz wenig familiären Namen. Also das sind von Autoren und Autorinnen, die bis auf Heine haben wir, glaube ich, gesehen, aber so diese Must-Haves oder Must-Reads, wie wir sie aus der Schule noch kennen, die gelben Reklambüchlein oder sonstige Bücher, die man gelesen haben musste, die sind nicht dabei. Stattdessen andere, die mir überhaupt nichts gesagt haben, was natürlich nichts über die Qualität der Bücher aussagt, sondern es mutet seltsam an. Und ich habe mich gefragt, die Menschen, die nach Theresienstadt transportiert worden sind, wussten ja zum größten Teil nicht, wohin es geht und was überhaupt Sache ist, also dass sie auf eine Reise gehen und nie mehr zurückkommen. Und die haben ein Buch eingepackt oder auch mehrere Bücher. Und dann frage ich mich, was geht in meinem Kopf vor, wenn ich packe und dann denke ich, ah, ich nehme noch ein Buch mit. Und welches Buch nehme ich damit? Also ich finde, das sind so ganz so Fragen, die ich mir dann einfach stelle.
Ja, die stelle ich mir natürlich auch. Es ist schwer, das natürlich auch auszuwerten hinterher. Ich finde es auch zum Teil irgendwie schon eine relativ private und intime Sache, weil ja auch, also wenn man so ein Buch einpackt und mitnimmt, manchmal denke ich, ich will mir da nicht so viele Gedanken drüber machen, aber man kann das natürlich wirklich auswerten. Und ich denke, jetzt kann man ja natürlich auch anonym auswerten. Man kann damit viel anfangen, jetzt gerade mit diesem Theresienstadtbestand. Das sind jetzt ungefähr 1300 Bücher. Da sind auch ein paar neue dabei. Also sagen wir, es sind vielleicht 800, 900 Bücher, die eventuell im Lager waren. Da kann man viel draus lesen. Und mal, das ist dann vielleicht ein Thema für die Literaturwissenschaft, mal so einen Querschnitt erstellen, ob das wirklich repräsentativ ist, was dort gelesen wurde und was nicht. Von diesen Must-Haves, was du gesagt hast, das ändert sich natürlich, so ein Kanon. Ja, der hat sich, das war damals auch ein anderer. Und dazu kommt, dass eben über die Kriegsjahre auch viele Autorinnen und Autoren in Vergessenheit geraten sind. Ja, die damals eben total populär waren. Also wir haben, Schnitzler ist auch noch gut vertreten, der ist ja heute auch immer noch bekannt. Aber dann gibt's eben noch Hans-Heinz Evers, Georg Ebers und den Josef Popper, Hugo Salus und dann noch den Marcel Salzer, der so ein ganz populäres Buch rausgebracht hatte mit so lustigen Geschichten. Das ist, glaube ich, mindestens 5-mal oder so in dieser Sammlung mit drin, was ja auch ein Zeichen ist, ja. Und auch viel so fiktive Literatur, aber auch Schauerliches oder zum Teil auch Anzügliches. Ist also relativ gemischt und natürlich ein kompletter Gegensatz zu dem, was wir bei Davidowitsch haben, wo es einfach nur, das war reine historische, wissenschaftliche Literatur, liturgisches Material und so weiter. Und das ist da in Frankfurt, bei diesem Frankfurter Bestand auch ganz anders. Das ist wirklich eine gute Frage, was man mitnimmt. Da fällt mir jetzt der Hugo Friedmann ein, der ja Bibliothekar, Oberbibliothekar in Theresienstadt war und diese Funktion sozusagen übernommen hatte. Und da gibt es ja diese Anekdote, dass seine Frau sich beklagt hatte, dass er in den zwei Koffern, die er mitgenommen hat ins Lager, nur Bücher drin hatte. Und wir hatten ja eins davon auch gefunden und das war ein Lexikon, das Philo-Lexikon. Das haben wir auch restituieren können. Und das ist schon ganz interessant. Ich denke, er hat viel kunsthistorisches Material dabei gehabt, weil er eben auch in Theresienstadt da so eine kunsthistorische Führung angeboten hatte. Das war eben so sein Hobby und man sieht, dass er eben auch dann im Lager nachgegangen ist, diesem Hobby.
Ich wüsste gar nicht, was ich mitnehmen würde. Ich glaube eher ein Notizbuch und ein Stift oder ein Buch, das einen persönlichen Wert für mich hat, aufgrund dessen, dass es mir von jemand Wichtigem geschenkt würde.
Genau, also das stimmt. Also ist so ein, ich weiß es nicht, also einen Roman würde ich glaube ich nicht mitnehmen, weil ich, es fühlt sich irgendwie so begrenzt an. Dann hat man den gelesen und liest man den dann nochmal. Ich würde dann vielleicht eher auch ein Lexikon oder sowas mitnehmen oder irgendwie ein Band mit Gedichten oder Kurzgeschichten. Irgendwas, was man vielleicht, was auch mehr Interpretationen auf die aktuellen Lebensumstände zulässt.
Gut, aber wir beide wüssten, also würden wir fahren und wissen schon, wohin es geht. Wahrscheinlich würden wir dann gar keine Bücher mitnehmen, sondern...
Nö.
Lebensmittel.
Genau, ja.
Ich frage mich ohnehin, wie das ist, Tag für Tag oder zumindest Arbeitstag für Arbeitstag die Biografien zu erforschen. Ist das nicht auch teilweise einfach sehr, sehr deprimierend?
Ja, zum Teil, aber meistens auch nicht. Ich kann da gleich nochmal drauf eingehen. Ich kann natürlich nicht in mein Unterbewusstsein gucken und weiß nicht, was da passiert. Ich glaube, ich kann mir jetzt auch keine mangelnde Empathiefähigkeit vorwerfen. Bei mir ist es so, wenn ich, vor allem wenn es um Kinder geht, merke ich, dass es mich bewegt und wenn es um die Umstände ihrer Verfolgung geht. Aber auch es ist ja so, wir bauen ja einfach mit den Daten, die wir finden, über, wenn wir die Biografien rekonstruieren, wie so ein Gerüst. Ja, das ist ja was relativ Kaltes. Da fehlt sozusagen das Fleisch außenrum, ja. Und ist schwierig, das darum zu gestalten sozusagen. Da braucht es dann schon mehr. Bewegend wird es dann für mich eben, wenn man mit den Nachkommen in Kontakt kommt und die dann sozusagen dieses Gerüst lebendig machen. Ja, und ihre Geschichten dazugeben oder ihre Erinnerungen. Also ich lese gerade auch ein Buch über eine Person, mit der ich mich auseinandergesetzt hatte, die in Theresienstadt interniert war, und das Buch schreibt der Enkel. Und das fand ich auch also wirklich sehr bewegend, weil man merkt, wie das Ganze noch weitergeht heute, ja, und auch in der dritten Generation immer noch virulent ist, das Trauma immer noch bearbeitet wird. Und diese Verknüpfung ja, zwischen den familiären Erinnerungen und diesen kalten Fakten, die wir zusammentragen, da merke ich dann auch, dass es irgendwie mich mehr berührt. Ein anderer Punkt ist, möchte auch nicht nur, also wenn wir die Biografien erforschen, mich auf die Verfolgungsgeschichte beschränken, sondern auch zeigen, dass die Menschen auch vorher ein Leben hatten und ganz normales, soweit es eben möglich war. Und ich will mich da nicht wegducken vor der Geschichte der Verfolgung, aber es ist einfach auch notwendig, auch das zu erklären, wie die Menschen vorher gelebt haben.
Ja, ich glaube, das kam vorhin am Anfang ein bisschen zu kurz. Also was Philipp mit der Provenienzforschung macht, ist natürlich, dass er anhand der Bücher und dem Biografischen, was er in den Büchern, dem Persönlichen, was er in Büchern finden kann, arbeitet er mit Datenbanken, mit anderen Provenienzforschungen zusammen, um da rauszufinden, was über die Person zu finden ist. Möchtest du es kurz erklären? Ich glaube, du kannst das wesentlich besser als ich, weil ich glaube, der Schritt von, ich habe hier eine Widmung in einem Buch zum, ich bin auf einen Nachfahren gestoßen, ich glaube, den haben wir vorhin ein bisschen weggelassen.
Genau, wir hatten jetzt zwischendurch auch noch ein Projekt, was ich nur der Erbenermittlung gewidmet hatte. Also wir haben Bücher, die offensichtlich geraubt wurden. Wir versuchen das auch zu verifizieren, indem wir eben in die Archive gehen und die Dokumente sichten, die das dann auch bestätigen. Das handelt sich um Institutionen, meistens jüdische Institutionen in unserem Bestand und auch um Privatpersonen, die verfolgt wurden. Ihre Bücher wurden geraubt und irgendwo zusammengetragen. Also Bücher wurden nicht alle verbrannt, sondern es gab ja auch Nazi-Institutionen, die interessiert waren an jüdischem Buchbesitz. Und wenn wir diese Bücher finden, versuchen wir die Eigentümerinnen und Eigentümer zu identifizieren und auch das Verfolgungsschicksal sozusagen zu bestätigen. Und im Anschluss daran ist unser Ziel eben, Nachkommen zu ermitteln und die Bücher auch den Nachkommen zurückzugeben. Das ist nicht immer ganz einfach, es ist sehr zeitaufwendig, aber es führt doch zum Ziel, weil heutzutage auch viele Daten offen liegen und auch leicht zugänglich sind, die es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch nicht waren. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, viele Bücher zurückzugeben.
Wie viele Bücher habt ihr denn bereits schon zurückgegeben?
Ungefähr 100 bisher, 50 sind noch in der Warteschleife, weil es eben auch lang dauert. Es sind dann manchmal noch irgendwelche Prozesse, die man außenrum organisieren muss.
Als ich hier angefangen habe, wurden gerade die Bücher zurückgegeben an das Rabbinerseminar in Budapest. Und das war natürlich schon aufregend, weil es so ganz tolle, alte, wertvolle Bücher waren. Aber ich habe auch schon mitbekommen, wie weniger wertvolle Dinge zurückgegeben werden, wobei es ja auch einen emotionalen und persönlichen Wert und geht es auch um einen geschichtlichen Wert, das bin ich mir bewusst. Aber wie doch immer auch von
von städtischen Einrichtungen und der Presse, das schon auch sehr gehypt wird. Wie empfindest du das? Wie geht's dir, wenn du von dem Hype mitbekommst?
Ja, also ich bin da zwiegespalten. Natürlich wollen wir auch eine Anerkennung für unsere Arbeit. Das ist ganz menschlich und wir wollen ja auch zeigen, dass wir auch Ergebnisse erzielt haben. Letztendlich soll es aber darum gehen, nicht um uns, sondern um die Nachkommen der Opfer, die wir dann auch durch solche Anlässe auch würdigen wollen. Ich denke, dass es auch wichtig ist, die Interessen der Nachkommen auch zu berücksichtigen bei so einer Rückgabe. Das muss man eben dann individuell absprechen, wie man sich das wünscht. Es ist klar, dass so eine Restitution von einem Buch auch eine hohe Symbolkraft haben kann. Aber auf der anderen Seite denke ich dann, naja gut, wenn man jetzt so eine Rückgabe oder einen Festakt aus einer Rückgabe macht, und das ist dann ein Buch, dann stelle ich mir vor, naja, im Grunde hat die Person vielleicht 5000 Bücher besessen und wir geben jetzt eins zurück. Ist das vielleicht nicht etwas überdimensioniert? Aber das kann man so und so sehen und es ist auch wirklich schwierig, das zu beurteilen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, für jedes Buch dann die Familie einfliegen zu lassen, also auch schon aus finanziellen Gründen. Ich kann mir vorstellen, dass es manche Familien vielleicht sich wünschen würden oder das auch erfreulich fänden, aber bisher war die Rückmeldung so, dass es immer in Ordnung ist, wenn wir die Bücher auch per Post zuschicken.
Da rechnet doch heute gar niemand mehr damit, oder?
Nee, also die meisten nicht. Es gibt natürlich auch Nachkommen, die sich auch aktiv mit dem Thema auseinandersetzen. Die kommen dann auf uns zu und sagen, ah, wir haben in der öffentlichen Datenbank gesehen, da gibt es ein Buch von meinen Großeltern, können wir das zurückhaben? Die Regel ist eben anders, dass wir versuchen, die Nachkommen zu finden. Und die sind natürlich meistens überrascht. Und es gibt nicht wenige Fälle, wo man uns gesagt hat, das ist das einzige Objekt, was wir jetzt besitzen, was unserem Großvater oder unserer Großmutter gehört hatte, weil sonst alles weg war.
Letztes Jahr gab es eine Veranstaltung zusammen mit dem Leo Beck-Institut, als die Kinga Bloch aus London da war. Es ging um die Library of Lost Books. Das war ziemlich spannend. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, die Library of Lost Books oder das Projekt hat im Zentrum oder im Zentrum steht dieses Projekts die Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. Eine wissenschaftliche Einrichtung, die 1942 von den Nazis geschlossen wurde. Sie hatte eine große Bibliothek. Und vieles aus dem Bibliotheksbestand wurde in den Kriegswirren zerstört, aber vieles ist auch erhalten. Und jetzt erst in den letzten Jahren kommt man drauf, dass man auch viele Bücher aus dieser Bibliothek noch ausfindig machen kann. Also einmal durch aktive Provenienzforschung, aber auch, dass einfach die Bibliotheken weltweit auch immer mehr Provenienzhinweise verzeichnen. Also wenn jetzt ein Namenszug, ein handschriftlicher Buch ist, finden wir das dann auch zum Teil in den Bibliothekskatalogen. Und so kann man auch diese Namen finden. Und dann hat man eben versucht, in diesem Projekt durch eine Datenbank, die öffentlich zugänglich ist und auch bedienbar ist, mit so einem Citizen Science Ansatz die Provenienz oder die Bücher wieder ausfindig zu machen aus der Bibliothek. Das heißt, der Aufruf ging in alle Welt, sucht Bücher und schaut in Bibliotheken oder in den eigenen Regalen, ob da ein Stempel drin ist von der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, macht Fotos von dem Buch und stellt das in die Datenbank ein. Und die füllt sich und füllt sich und das ist natürlich ganz toll, denn die Hochschule hat ja keine Nachfolgeeinrichtung und existiert nicht mehr. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man mit den Büchern? Und da es keine Institution gibt, die die aufnehmen kann, ist eben die Idee dahinter, dass man versucht, virtuell die Institution wieder auferstehen zu lassen, zumindest die Bibliothek. Und so hat man dann, kann man dann sehen, die Bibliothek XY in den USA hat 5 Bücher. Wir haben jetzt zum Beispiel 200 bisher. In Prag gibt es mehrere tausend. Und so sind die Bücher eben nach dem Krieg in alle Herren Länder verstreut worden und bewusst oder unbewusst und jetzt sollen sie wieder ins Tageslicht geholt werden und eben auch nicht nur die Bücher, sondern auch die Bibliothek und das war auch eben eine Idee hinter diesem Projekt, dass man auch die Menschen wieder zu Wort kommen lässt, die dort auch studiert hatten oder auch gelehrt hatten. Und dann gab es eben im November letzten Jahres hier die Vernissage zu der entsprechenden Ausstellung zu Library of Lost Books und die fand an verschiedenen dezentralen Orten statt, jeweils in den Einrichtungen, die zugestimmt hatten und die eben auch Bücher der ehemaligen Hochschule besitzen. Und wir haben die dann auch hier bekommen. Und die Idee ist eben, dass sich jede Einrichtung ansatzweise beteiligt an dieser Ausstellung und einen Beitrag liefert. Und wir haben dann eben einen Teil dazu mitgestaltet, wo eben jede Institution soll sich dann einen Fall raussuchen und den dann auch präsentieren. Und wir haben den dann auch, wie gesagt, präsentiert. Wir zeigen auch die entsprechenden Bücher. Bei uns geht's um Max Lichtenstein. Er war damals Hörer dieser Hochschule vor dem Ersten Weltkrieg. Hatte dann sein Rabbinerdiplom dort erhalten. Das war dann so eine Notprüfung, weil er in den Krieg eingezogen wurde. Also es war der Erste Weltkrieg. Er ist dort gefallen und seine Mutter hat dann seine Bibliothek oder seine, er war ja noch Student, seine Bibliothek der Hochschule vermacht. Und so hat die Bibliothek eben diese verschiedenen Zeiten auch erlebt, bis sie heute bei uns ist. Und diese kleine, aber anschauliche Geschichte versuchen wir eben nachzuerstellen oder nachzuerzählen.
Das heißt, da füllen sich jetzt nicht nur die Regale mit Büchern, sondern es füllen sich eigentlich auch die Sitzreihen mit virtuellen, also Biografien von den Menschen, die eben dort auch waren.
Genau. Und dann geht es auch nicht nur um die Menschen, die dort auch gelehrt oder studiert hatten, sondern auch, was auch interessant ist, wer waren die Spender und die Mäzene dieser Einrichtung. In ganz vielen dieser Bücher finden wir Etiketten drin, wo es eben heißt, eine Spende aus dem Nachlass von. Und das erzählt natürlich ganz gut, mit wem die Hochschule damals verbandelt war.
Man kann übrigens die Rede von der Kinga Bloch auf YouTube nachhören und anschauen, die das sehr unterhaltsam und teilweise auch witzig dargestellt hat, was sie machen und ihren Citizen Science Ansatz näher gebracht hat und auch eine sehr, sehr coole Webseite von der Library of Lost Books. Was ich auch faszinierend finde, ist, wenn du das so beschreibst, ja, und dann haben wir das dann auf die und die Datenbank und dann haben wir dann gefunden, dass es die Unterschrift schon dort und dort gab, dass hier dieser allseits gepriesene Wissenstransfer, an dem sich ja eigentlich alle wissenschaftliche Einrichtungen verschrieben haben, dass das bei euch so ohne Probleme funktionieren zu scheint bei den Provenienzforschern und Forscherinnen. Da scheint dieses Bewusstsein, wir profitieren alle von diesen Datenbanken und von einem Miteinander scheint ganz anders ausgeprägt zu sein.
Ja, also wir sind sehr gut vernetzt, das muss man schon sagen, und wir nutzen auch gemeinsame Datenbanken, jetzt gerade auch im Bibliotheksbereich. Speisen wir ja alle unsere Daten in diese Datenbank Looted Cultural Assets ein. Da befinden sich jetzt Bücher drin von ungefähr 16 Bibliotheken, die eben Raubgut verdächtig sind oder auch eindeutig NS-Raubgut darstellen oder auch anderes Raubgut. Und das macht das natürlich, die Arbeit erleichtert natürlich, also wird enorm erleichtert durch diese Datenbank, weil sie ist auf der einen Seite öffentlich zugänglich, also zumindest im Frontend. Die meisten Daten sind zugänglich. Wenn also jemand sucht nach Namen von Verwandten und so weiter, stößt er dann auf diese Webseite und wir kriegen schon öfter Anfragen eben über diese Webseite. Und man sieht auch an den Zugriffen, dass sie auch weltweit sehr gut frequentiert wird. Also es befinden sich darin also nicht nur Fotos der Bücher, sondern auch Fotos der Provenienzmerkmale. Und wir vernetzen dann also die einzelnen Personen, die wir damit verbinden mit den Büchern, das Buch selbst, die Provenienzhinweise. Und so kann man dann eben sich anzeigen lassen, welche Bibliotheken besitzen heute Bücher von XY. Und dann werden die angezeigt, ob die jetzt restituiert sind oder nicht, spielt keine Rolle. Es ist vermerkt, was mit den Büchern passiert ist, aber man kann immerhin feststellen, wo sich die Bücher befunden haben und im Endeffekt weiß man dann auch, an wen man sich wenden kann.
Ich finde das wirklich faszinierend. Du bist ja auch viel unterwegs, oder was heißt viel unterwegs? Du bist auch auf Konferenzen und Fachtagungen und unterhältst dich dann mit den Leuten. Und ich frage mich schon, aufgrund der Forschung, die ja doch spezifischer ist, früher war es ja so, im Studium konnte ich eigentlich den Studierenden schon ansehen, was sie studieren. Ob das BWL oder Archäologie war, war relativ schnell ersichtlich. Wie ist es denn bei den Provenienzforschern und Forscherinnen? Hast du da das Gefühl, dass es ein bestimmter Schlag Mensch ist, der von der Art Forschung angezogen wird und auch dann auf so Konferenzen ist?
Ja, also die Provenienzforschung ist ja noch keine ganz alte Disziplin und ich glaube, es ist noch nicht so, dass sich ein Schlag Mensch raus etabliert hat, der dann sagt, ich will jetzt Provenienzforscherin werden. Die meisten sind aus einer anderen Richtung reingeraten sozusagen. in diesen Forschungsbereich. Und das ist auch das Schöne und auch der Vorteil. Also es gibt Leute aus ganz unterschiedlichen Disziplinen. Wir haben eben Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Bibliotheken und Archive, aber auch aus der Kunstgeschichte oder anderen historischen Wissenschaften und aus den Bereichen Kultur und Medien. Und das ist natürlich sehr bereichernd, weil jeder hat eben nicht eine andere Brille auf, aber eine anders getönte Brille auf. Und so bringt auch jeder seinen Input aus seinem Bereich mit rein. Und das macht das Ganze ziemlich vielfältig. Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass das dann so ein nerdiger Verein ist. Aber vielleicht bin ich da auch befangen.
Vielleicht bist du ja auch so ein Nerd. Was ist denn der Unterschied zwischen Kunstraub und Rückgabe und Bücherraub und Rückgabe?
Man muss ja sagen, dass Museen, zumindest wenn man jetzt das sich so anschaut, Rückgaben eher, also ganz anders gestalten. Ich weiß nicht genau, an was das liegt. Also zum Teil wird es daran liegen, dass man dort vielleicht einfach mehr Erfahrung hat mit Öffentlichkeitsarbeit und mit Außendarstellung und so weiter. Und da sind ja die Bibliotheken, sagen wir mal, nicht so die Vorreiter. Schon allein das ist eine Möglichkeit, sowas ganz anders aufzuziehen, als es Bibliotheken können. Vielleicht ist dann auch einfach ein anderes Budget da oder auch einfach eine andere personelle Ausstattung. Also das ist schon auffallend. In Bibliotheken ist man dann eher vielleicht zurückhaltender oder vielleicht denkt man auch, naja, es sind jetzt nicht so hohe Werte, da können wir vielleicht jetzt noch nicht so eine Riesenveranstaltung darum machen, aber dann kann man auch wieder die Frage stellen, ist das überhaupt gerechtfertigt, vom Wert auszugehen eines Objekts?
Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass du diese Forschung betreibst, weil sie dir wichtig ist. Vielleicht zum Abschluss noch, warum ist dir die Forschung, oder warum, nicht nur dir, sondern warum hältst du die Forschung für wichtig?
Also ich halte sie zum einen für wichtig, weil sie eben notwendig ist. Das ist schon auch Motivation genug, finde ich. Wir hatten ja in der Nachkriegszeit eine ziemlich verkorkste Wiedergutmachung und auch um das sozusagen versuchen zu kompensieren, sind wir eigentlich verpflichtet, das zu tun. Und das beschränkt sich ja jetzt nicht nur auf den NS-Bereich, sondern das bezieht sich auch auf den Entzug in der DDR und so weiter. Und mit dieser Arbeit können wir vielleicht auch eine Brücke zur Gegenwart schlagen, um zu zeigen, wie man mit Unrecht umgegangen ist, auch mit Besitz, den man unrechtmäßig besitzt. Heute gibt es ja immer noch massenweise Möbel und so weiter, die in Umlauf sind, die damals geraubt wurden. Und niemand stellt sich mehr die Frage, wo kommt das überhaupt her? Ja, da gibt es natürlich immer verschiedene familiäre Erzählungen zu diesen Objekten, ob die jetzt stimmen oder nicht. Und ich finde das wichtig, also dass man sich das eben bewusst macht, wie damals der Raub vonstatten ging, um dann eben diese Brücke, wie ich gesagt habe, zu schlagen zur Zeit heute. Ja, weil heute ist, und das ist das, was mich eigentlich auch deprimiert, dass wir eben auch wenig draus gelernt haben. Ja, es gibt immer noch überall Unrecht auf der Welt, Entzug und so weiter. Aber wir haben uns damit arrangiert, wir leben damit. Und das ist natürlich ein großer Fehler. Beispielsweise kriegen wir es nicht mal gebacken, ein anständiges Lieferkettengesetz auf den Weg zu bringen. Ja? Also wir dulden sozusagen, Leute werden ausgebeutet, Ressourcen werden unnötig verschwendet, aber wir dulden das. Und dann stelle ich mir die Frage, haben wir überhaupt was draus gelernt? Ja? Warum nehmen wir das Wort nie wieder in den Mund? Ja, zur Frage der Sinnhaftigkeit, es ist einfach notwendig und die Nachkommen haben das Anrecht auf ihren Besitz und das versuchen wir umzusetzen.
Und wo siehst du dich bei dieser Forschung? Also, oder gehst du in die Politik und kämpfst für ein sinnhaftigeres Lieferkettengesetz? Oder kannst du dir vorstellen, bei der Forschung, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Provenienzforschung auch unabhängig von jeglichen zukünftigen Regierungen weiter unterstützt wird. Wo siehst du dich dann in den nächsten Jahren?
Die Bemühungen um die Provenienzforschung sollen ja laut dem aktuellen Koalitionsvertrag intensiviert werden. Es steht drin, ich glaube Seite 121 oder so. Es bleibt also zu hoffen, dass sich diese gesteckten Ziele auch bewahrheiten. Und gern bleibe ich auch Teil dieser intensivierten Provenienzforschung, wenn möglich.
Ach, sehr schön. Da hat die Hochschule wirklich Glück. bei Philipp bietet sich's einfach an, dass wir so viel über Bücher geredet haben und dein Büro ist in der Bib. Wir haben uns jetzt vielleicht auch verbotenerweise, aber weil es stiller ist, in das Büro der Bibliothekschefin gesetzt, die gerade nicht da ist. Und ansonsten sitzt auch noch eine Mitarbeiterin der Bibliothek neben dir. Welches Buch würdest du denn den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen?
Also ich empfehle natürlich auch das, was ich gern mag. Zum Beispiel fällt mir ein Die Stadt der träumenden Bücher. Das ist ein Roman, ein fantastischer Roman von Walter Mörs aus seiner Zamonien-Reihe. Ist schon etwas älter, ich glaube 2004 erschienen. Da geht es eben auch um das Medium-Buch und das ist eigentlich wie so ein Denkmal für das Medium-Buch. Da kommen unterschiedliche Wesen vor und auch Bücherjäger und so weiter. Und es beschreibt schön den Fluch und Segen der Bücher. Und das ist ein Thema, was eben auch direkt mit meiner Arbeit zu tun hat. Ja, dass eben, es gab auch Bücherjäger und es wurde darum gekämpft. Aber das ist natürlich auf eine ganz unterhaltsame Art geschrieben. Also es ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit der Realität. Und und diese Verknüpfung finde ich einfach ganz nett. Und es ist sehr schön geschrieben und unterhaltsam.
Die Stadt der lebenden Bücher.
Die Stadt der träumenden Bücher.
Die Stadt der träumenden Bücher.
Ja.
Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle, interessante Interview. Und allen anderen, Lehitraot ad pam habaa.